Astra Colada, Astra Colada. Was geht denn da ab? Heißer Shit, call it Lava. Kein gescriptetes Drama, wir sind entspannt am Labern. Flauschige Vibes wie ein Lama. Drei Mics in der Bar und im Flow wie ein Kajak. Aber ey, warte mal, ich glaub Daniel und Hauke sind Stadtclub. Bitcher, Choices.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Wir haben heute Folge 152 eures Lieblingspodcast Astra Colada hier aus der Astra-Stube. Es ist der 16. Februar. Ich habe verdammt gute Laune, denn jetzt beginnt der große Podcast-Marathon für uns.
Das also stimmt.
Mich, Hauke Horreis, und auf der anderen Seite der immer gut gelaunte und zufriedene und in sich selbst eingekehrte und introvertierte und teilweise extrovertierte, kommt drauf an, wie viel Sekt-Mate er getrunken hat. Keine, denn das ganze Leben beginnt bei Daniel mit einem orange Wodka.
Ja, seit ich mich keinen Wodka-Repul mehr vertrage, ist es orange Wodka. Oder halt Sekt.
Ja, begrüße doch erstmal unsere ZuhörerInnen.
Ja, hallo, liebe Zuhörerin.
Ich habe übrigens Daniel Hüllmann, hier haben wir wieder keine Lust, irgendwas noch zu machen.
Ich bin nicht so der Reinrede-Schnubbi. Aber bevor wir jetzt anfangen, möchte ich ganz schnell ein Thema abhaken.
Okay, was ist denn diesmal wieder passiert?
Nee, es ist überhaupt nichts passiert. Falls uns, und das hat auch schon ein anderer Podcast gemacht, das ist mir aber egal, weil ich das auch gerne wissen möchte. Falls uns Leute von Universal zuhören, möchten Hauke und ich gerne wissen, wie ihr das schaffen konntet, eine Band wie Weimar so lange unter Vertrag zu nehmen, sie in die Charts zu bringen, ohne dass euch auffällt, dass diese Band aus Ex-Nazis oder Nazis besteht, die alle in Nazi-Bands gespielt haben und bei Blood and Honor sind und einfach rechtsradikale Wichser sind. Also falls mir das jemand von Universal erklärt, wir haben ja Universal hier in Hamburg, wenn mir das jemand erklären kann, bin ich total froh und total schön, wenn das wirklich jemand machen würde, weil ich verstehe das nämlich nicht. Also mal ganz ehrlich, wenn man sich die Texte von denen anhört, nur die Texte, da muss man doch schon irgendwie hellhörig werden und irgendwie denken so, eine Band, die sich Weimar nennt und solche Texte schreibt und wir wissen eigentlich auch gar nicht so richtig, wie die aussehen, weil die ja Masken tragen. Schwierig. Sollten wir da vielleicht nochmal nachhaken? Hat Universal nicht gemacht und hat sich einfach unter Vertrag genommen. Weil irgendjemand aus dem Management vom Freiwild sagte, ey, Universal, das ist eine super Idee. Für uns sind die zu hart. Nehmt ihr die mal. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Wirklich. Alter.
Ich weiß, dass sich ein anderer Podcast schon damit beschäftigt hat, ja. Und auch schon gestern, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, letzten Sonntag, nennen wir den Podcast, wie er halt wirklich heißt, Harz und Herzlich mit Oliver Böhnemann, ja, und genau. Christian Schulz. Ich kann da noch einen reindroppen und sagen, ich rede ja ab und zu von dem Projekt, was ich gemacht habe, das antifaschistische Projekt, über das ich nicht rede, weil ich immer noch gerne anonym bleiben möchte, aus Gründen, sagen wir so. Aus diesem Projekt ist ein anderes Projekt entstanden und das heißt Hans. Mhm. Und Hans ist so gesehen eine künstliche Intelligenz, ein Bot auf jeden Fall, der dafür genutzt werden kann, wenn man Grauzonen-Bands und rechte Bands auf Spotify findet, dass man sie viel einfacher melden kann. Mhm. Und auch Weimar gehört zu diesen Bands, wo Hans sein Bestes gegeben hat, ganz viele Mails an Spotify zu schicken und zu sagen, das sind Faschos, das sind Faschos, das sind Faschos, das sind Faschos, das sind Faschos.
Finde ich gut.
Finde ich auch gut, dass das halt dann doch so funktioniert hat. Aber man spricht jetzt gerade nicht mehr so viel von diesem Tool, was ich halt sehr schade finde, was man halt dazu nutzen kann. Also Hans, da könnt ihr euch gerne bei Google Hans, antifaschistischer Bot für Spotify und für alle jeglichen anderen Streamingdienste, könnt ihr gerne eingeben und sehen, wie das Ganze funktioniert. Also viel einfacher, weil die Organisation, die das so gesehen entworfen hat oder diesen Bot halt hergestellt hat, denen ist dann halt aufgefallen, dass man, wenn man Sachen melden möchte, dafür unfassbar viel Zeit braucht. Also ich glaube 1,5 Stunden, bis man Grauzonen-Bands halt irgendwie melden kann, aber im Grunde genommen kommst du halt immer wieder bei der gleichen Telefonnummer oder bei der gleichen E-Mail raus, wo du, wir haben da mal eine Frage halt hinschicken kannst, aber du kannst nicht wirklich da Sachen melden.
Okay.
Und Hans gehört jetzt einfach zu diesen Sachen, die den Usern es erleichtert, solche Bands halt auch zu melden, und Weimar gehört zu diesen Bands, die auch gemeldet worden sind, und es ist voll schön, dass das Ding halt funktioniert, und es ist voll schön, dass das so publik gemacht worden ist, also dass die Leute halt das zurückziehen müssen und YouTube komplett die Videos verbannt hat und
es ist nichts mehr da.
Es ist gar nichts
Spotify,
mehr da.
Spotify ist tot, YouTube ist tot. Es gibt noch so ein paar Live-Videos und auch gar nicht mehr so viele tatsächlich. Aber TikTok dreht halt gerade völlig durch, weil die ganzen Weimar-Fans halt alle jetzt anfangen zu weinen und so geile Selbstvideos machen, wo sie in Schwarz-Weiß durch die Straßen laufen und halt so einen Weimar-Song singen. Und einer hat gestern geschrieben, Weimar jetzt erst recht. Da habe ich kommentiert, nee, du meinst jetzt erst rechts. Und habe innerhalb von 5 Minuten, ich glaube knapp 40 oder 45 Nachrichten, private Nachrichten auf mein TikTok-Buch bekommen, wo mir der Tod gewünscht worden ist. Und ich, linke Zecke, soll doch bitte mal aufpassen und so. Also das sind alles ganz unpolitische Leute, die Weimar hören auf jeden Fall. Ganz unpolitische Leute sind das.
Dann hast du denen geschrieben, dass du Geburtstag gehabt hast und dass der Tod sowieso gerade vor der Tür steht und sagt... Naja, also wie gesagt, ne, nicht nur Kulturpodcast, sondern auch Informationspodcast. Geht mal gerne ein, Hans und dann antifaschistischer Bot. Und dann werdet ihr sehen, wie schnell und wie einfach es ist, Grauzonenband halt zu melden.
Und lest euch den Spiegelartikel auch nochmal zu Weimar durch, weil der ist nämlich wirklich sehr aufschlussreich.
Und das, die findigen ForscherInnen unter euch, die können natürlich auch nochmal nachgraben, aus welchem Projekt Hans entstanden ist. Und dann kann man auch wissen, woran ich eigentlich gearbeitet habe im Jahr 2022 und einen goldenen Löwen bekommen habe dafür. Aus Cannes. Das, ne? Wer kann, der kann.
Ich möchte noch ganz kurz dazu sagen, dass wir in der letzten Folge ja die Band Biathlon-Frau sehr, sehr oft erwähnt haben und ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, dass wirklich niemand drauf gekommen ist, wer diese Band ist. Also im Original. Und das fand ich sehr gut.
Witzigerweise ist Biathlon-Frau ja auch von einer Frau betreut worden vor langer, langer Zeit, ja, die heute bei uns heute, also hier in diesem Podcast live sitzt.
Also nicht die Band, aber die Booking-Agentur, wo sie damals
war. Ah, okay. Ja. Wenn ich jetzt Biathlon-Frau sage, gucke ich in diese großen Augen und sehe halt ein leichtes Lachen und möchte einfach nur wissen, du weißt, um wen es geht?
Absolut.
Dann müssen wir nicht darüber sprechen. Daniel Hüttmann.
Hey, wir haben heute einen wunderbaren Gast. Ich muss gestehen, ich kenne sie noch gar nicht tatsächlich so lange. Ich glaube, wir haben uns wirklich...
Ja.
Letztes Jahr, oder? Ganz das war wirklich richtig. Letztes Jahr. Letztes Jahr kennengelernt durch Jobs, wie auch sonst. Heute bei uns zu Gast ist Agnes und ich habe schon wieder deinen Nachnamen jetzt gerade vergessen.
Stammel.
Stammel, mein Gott, das einfacher geht's nicht. Ey, Agnes ist Lebefrau, Topfrau, Tourleiterin, Tourmanagerin der Herzen von ganz vielen großartigen Künstlerinnen. Das sagen deine Künstler alle.
Das ist...
Also immer.
Die haben Angst vor mir.
Das haben sie wirklich.
Die haben so viel Angst vor mir, dass sie nur Komplimente machen. LügnerInnen. Nehmt das ihr Genderfeinde da draußen.
Das liegt, glaube ich, daran, dass du denen halt immer nur Alkohol gibst, wenn du den Alkohol abholst.
Das stimmt, ja, das ist mein Trick. Mein Trick ist, Alkohol gibt's nur bei mir. Alkohol gibt's nirgendwo anders.
Und das ist vollkommen richtig, denn genauso muss man es machen.
Denn du hast heute auch noch etwas von uns bekommen, und zwar von Daniel. Das passiert sehr selten, dass Daniel mal für einen von unseren Gästen in die Einkaufslounge geht. Das sieht so aus, als wenn du hier schön in der Rindermarkthalle gewesen bist.
Ja, in der Feinkostabteilung. Geil. Hey, der ist nicht so teuer. Ich habe hier...
Ist er wirklich nicht?
Nee, ich habe eine Flasche Waldo vor mir stehen.
Das ist ein Prosecco.
Wer Waldo noch nicht kennt, das ist ein Prosecco aus Waldo Biadene. Das ist die Prosecco-Area in Italien. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich komme ursprünglich aus München, habe da auch 28 Jahre gelebt. Und Waldo ist so das, was man trinken kann, wenn man keinen Bock hat, das zu bezahlen, was die MünchnerInnen sonst so bezahlen. Und der schmeckt aber einfach so verdammt gut, dass ich es geschafft habe, dass die Geschichte, die ich gerne erzähle, dass es Waldo jetzt auch überall anders in Deutschland zu kaufen gibt, weil ich jeden mit diesem Prosecco anstecke. Ich habe den auch tätowiert.
Du hast also, ein Waldo-Tattoo? Steht da einfach nur, wo ist Waldo?
Da steht,
oder?
Wo ist Waldo? Fragezeichen. Ganz genau. Ihr kennt alle dieses Spiel. Geil. Da steht, wo ist Waldo? Fragezeichen. Eine gute Freundin, meine Friseurin und ich tatsächlich haben uns das gegenseitig gestochen. Bei ihr ist es falsch rum, habe ich aus Versehen gemacht. Bei mir ist es richtig rum. Und es hat sich so rumgesprochen, dass ich bei Rock im Park zum Beispiel reingekommen bin und da war eine riesen Kiste für mich gestanden. Ich glaube, danke Maxi Franke, ich glaube Maxi hat das organisiert.
Bestimmt.
Wo einfach 10 Flaschen Waldo drin waren. Danke nicht Maxi Franke, weil ich musste die 10 Flaschen trotzdem bezahlen. Aber es wurde an mich gedacht.
Ich dachte, du musstest sie trotzdem trinken.
Das auch, das war aber grundsätzlich gar kein Problem. Ne?
Das heißt, wir beginnen in einer ganz süffisanten Sektrunde.
Ja. Ihr beiden ja.
Ach so, nur wir.
In einer süffisanten Sektrunde, Prosecco-Runde, aber da kann ich auch gleich zu eurem Weimar-Thema einsteigen. denn es gibt ja diese furchtbare KZ-Gedenkstätte Buchenwald in der Nähe von Weimar. Und als ich mit meiner Schule in Weimar war, hat mich das so übermannt, was diese Drecks-Nazi-Idioten da alle getan haben, dass ich mitten im Winter, es lag glaube ich 1,5 Meter Neuschnee, ins KZ gekotzt habe. Es könnte auch daran liegen, dass ich am Abend vorher im C-Keller in Weimar, so eine Studentenkneipe, ungefähr 20 Tequila Sunrise getrunken habe. Aber hier, ich kotze auf Nazis, so nämlich.
Finde ich gut. An sich sollte man das sowieso viel, 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 viel öfter machen.
Auf Nazis kotzen, das klingt wie ein übler King.
Ich könnte, also stellt euch mal vor, ihr könntet einfach so aus Reflex kotzen, wenn ihr Nazis seht. Das wäre mega witzig.
Ja, das stimmt.
Naja, ist meistens immer erst dann, wenn sie sprechen.
Oder ja, erst, ja, wenn ihr Nazis hört, wäre noch witziger.
Ja, ja, stimmt, das würde auch funktionieren.
Wo kommt dieser leicht links angelehnte Gedanke her? Ich meine, du kommst ja aus München und München ist ja eher dafür bekannt, dass man, du bist mal ein bisschen konservativer und eigentlich ist ja auch alles eher so CSU gerichtet und du hast da 28 Jahre gewohnt?
Ja.
Bist du auch dort aufgewachsen?
Ja. Sogar auf dem Land, sogar noch im noch schwärzeren Gebiet sozusagen. Da, wo die Reichen und Schönen wohnen, bin ich aufgewachsen. Ich habe einfach geile Eltern. Meine Eltern sind einfach alte Punks. Und ich war auf einer katholischen Klosterschule 5 Jahre und habe da meine absolute Revolution durchgemacht.
Was heißt, die waren absolute Punks? Waren die auch sichtbar absolute Punks? Also noch mit
früher, Iro, ja, dann
Iro, Iro nicht mehr. Und ab und zu mal auf der Straße gewesen bei Demos und vielleicht den einen oder anderen Stein genommen, um seiner Meinung Ausdruck zu verleihen?
Ja, ja. Ich glaube nicht so radikal. Ich glaube schon eher mit diesem schönen Hippie eingeflossenen, was irgendwie Leute aus der Generation ja hatten. Aber doch, also wenn meine Mama und ich über Politik sprechen, dann wird das schon, das ist schon sehr links. Das ist schon einfach
das heißt, klare Kante. Du kommst nach Hause und wenn Politik auf dem Thema, wenn Politik auf dem Esstisch kommt, dann ist es nicht so, dass die Familie sich anschreit, sondern man hat den gleichen Gedanken.
Der gleiche Gedanke ist, anschreien tun wir uns trotzdem. Natürlich, natürlich. Nee, wir haben eine mega geile Diskussionskultur zu Hause. Ich glaube, meine FreundInnen würden alle sagen, dass es bei uns auch ein bisschen strange ist, weil meine Eltern haben so eine Open-House-Politik, ne? Also bei uns darf immer jeder kommen und meine Eltern haben am liebsten auch bei ihren Partys immer meine Freunde da so. Und da gibt's einfach so, der 23.12. ist klar, da kommen immer Leute von mir. Oder wenn ich mal zwischendurch, jetzt seit ich in Hamburg wohne, wenn ich nach Hause komme, dann treffen wir uns immer bei meinen Eltern. Und wenn wir dann anfangen zu diskutieren zu dritt, also Mama, Papa und ich, dann wird das trotzdem laut, weil wir halt einfach trotzdem alle drei ganz unterschiedliche Wahrnehmungen davon haben. So, mein Dad ist katholisch aufgewachsen, hat wesentlich mehr mit dieser Münchner Welt zu tun, weil er Golf spielt, sehr leidenschaftlich, aber halt auch so Diplom-Ingenieur-mäßig, wie er ist. Bevor Querdenker so ein negativ behafteter Begriff wurde, fand ich das einen geilen Ausdruck für Menschen wie mein Dad zum Beispiel. Also mein Dad geht halt golfen, weil er den Wind ausmisst und dann überlegt, wie muss er schlagen. Also er ist komplett bescheuert. Der hat meinen Weltrekord im Dauergolfen aufgestellt, hat irgendwie 200 Loch in, keine Ahnung, 26 Stunden gespielt, keine Ahnung, vollkommen absurd. Aber der ist noch so ein bisschen mehr in dieser Szene drin, wo man vielleicht nicht gleich so mit der Faust durch die Wand, mit dem Kopf durch die Wand so, ich eher mit der Faust durch die Wand. Meine Mama ist irgendwo dazwischen, ist halt jetzt auch einfach schon zu lange. Ich glaube, wenn meine Mom in der Stadt wie Berlin oder Hamburg wäre, dann wäre meine Mom schon auch immer noch wesentlich härter in allem. Aber die sind halt auch so, ey, wir sind jetzt 60, wir gehen noch nicht mehr auf Demos. Und dann sitze ich da immer und sage, ey, keine Ahnung, ich bin 30, fühle mich wie 60 und gehe auch noch auf Demos. Also, los geht's. Yalla.
Und wie kommt so ein Mädchen wie du?
Oh, ich wurde schon lange nicht mehr Mädchen genannt. Das liegt an meinen Zöpfen, die ich heute habe. Das finde ich
ja
total
toll. Und an deiner ultra flauschigen Jacke, die du angehabt hast. Keiner hat jemals so eine flauschige Jacke angehabt wie du. Und ich habe eine grenzüberschreitende Jacke. Wir kannten uns nicht und ich musste dich erstmal anfassen, weil die Jacke so flauschig
nur
gewesen ist.
Nur deswegen trage ich die. Damit einfach jeder mich sofort anfassen möchte. Ich kompensiere mein Single-Sein.
Also, wie kommt denn so ein Single-Mädchen wie du aus München in dieses Haifischbecken-Musikbranche?
Ja, eigene Dummheit.
Ja, du hast ja auch nichts da auf dem Land gehabt, im Schwarzen Land.
Das stimmt, aber meine, also ich habe es in die Wiege gelegt bekommen sozusagen ein bisschen. Meine Eltern machen Eventmanagement, haben eine Eventmanagement-Firma und machen Sportevents weltweit. Und ich habe da halt sehr früh schon angefangen, irgendwie mitzuhelfen und zu arbeiten. Und habe dann irgendwann gecheckt, ah, das Organisieren, das kann ich irgendwie gut. War dann natürlich hier Klassensprecherin, Schulsprecherin und was man alles so organisieren kann an Partys in der Schulzeit. Das lief so über meinen Tisch. Und dann habe ich, glaube ich, mit 16 voll romantische Geschichte in einer Bildungspolitik, in der die ja sonst nicht so romantisch ist. Aber wir haben mal so eine Berufsberatung gemacht auf der Schule oder machen müssen. Und die hat uns gesagt, nehmt das, was ihr am liebsten habt, also das, was ihr am meisten mögt, und kombiniert das mit dem, was ihr am besten könnt. Und ich wusste, ich kann am besten organisieren und ich bin einfach ein großer Musikfan gewesen, immer. Und Musik hat mich immer irgendwie durch jede Situation begleitet. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann muss ich Musik organisieren. Wie organisiert man denn Musik? Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich gehe jetzt aus eurer Firma. Ich will mit eurer Firma nichts mehr zu tun haben. Ich mache mein eigenes Ding. Und mit 19 habe ich mich auf ein Praktikum beworben beim damaligen Management von Blumentopf. Und da waren...
Wie geil bist du denn?
Ja, sau witzig, ne? Also es war wirklich, also meine erste Intention war, irgendein Freund hat mir das geschickt, hey, ich habe da im Glockenbachviertel in München so einen Aushang gesehen, das Blumentopf-Management sucht irgendwie eine Praktikantin und so. Und dann habe ich mich da beworben und ich hatte einfach mega Glück. Es war einfach eine geile Firma von zwei Frauen, Deirdre Lawton und Sophie Ramel in München, die eigentlich ihr Leben lang immer alle Finger in der Musikbranche hatten. Also die Sophie hat ganz lange mit Max Herre und Joy Denalani gearbeitet. Deirdre hatte mit Joy gearbeitet und Max. Deirdre hat lange das Afrop-Management gemacht, macht jetzt Megalo-Management. Die beiden kommen aus dem Sammy Deluxe-Umfeld, bevor Sammy Deluxe abgedriftet ist. Und ja, dann haben die nach diesen, ich weiß gar nicht, 3 Monaten Praktikum waren das wahrscheinlich, haben die gesagt, ey, du musst bleiben, wir holen uns jetzt so eine IHK-Lizenz zum Ausbilden und dann bilden wir dich aus. Und dann habe ich so eine Kauffrau für audiovisuelle Medienausbildung gemacht und dann danach habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Und dann haben die gesagt, ja, bleib doch bei uns. Und ich gesagt, wie viel Geld habt ihr denn? Nicht genug. Und dann war ich irgendwie so, wie alt war ich da? 21, so 21-jährige Mädchen, die dachte, ich gehe zu Universal Music und werde da die größte A&R-Nachfolgerin des Planeten. Hat nicht geklappt, die haben mich alle nicht genommen. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und seitdem bin ich selbstständig. Ich war also noch nie angestellt, außer in meiner Ausbildung. Und in so 2, 3 Fauxpas-Jobs, die wir nicht besprechen.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Also du warst mal angestellt, aber ja, das ist nicht nennenswert.
Nicht nennenswert.
Kann
Probezeit
auch,
angestellt.
Also ich kenne es ja auch von mir, dass ich halt sage, seitdem ich das Studium beendet habe, habe ich mich 12 Jahre in Selbstständigkeit befunden und ein Jahr hatte ich zum Ausprobieren, wie ist das denn ohne die Selbstständigkeit? Und da wird der einfach der Waldo nachgeschenkt ohne Ende. Du kommst heute nicht nüchtern nach Hause.
Ich muss nicht schauen, ich muss nicht fragen.
Das habe ich drin, sowas habe ich drin.
Du kleiner Gentleman.
Nee, sowas habe ich drin. Großartig. Danke Juju. Ja.
Das ist die wichtigste Lektion, die man lernt in unserem Beruf. Wenn das Glas leer ist und es muss nachgefragt werden, ob man einen Refill hat, dann hat man was falsch gemacht.
Und genauso ist das mit der Selbstständigkeit auch. Ja, man weiß selber, das ist nicht gut für einen, weil man hat auf jeden Fall statt den Kater das Finanzamt im Nacken und hat immer die Suche nach, was mache ich eigentlich morgen? Aber trotzdem, es macht, glaube ich, einen nichts glücklicher, als zu wissen, dass man seine eigener Chef oder eigene Chefin ist.
Voll. Aber auch nur, wenn man eine saugeile Steuerberaterin hat.
Oh, wie lange hast du deine schon?
Ey, ich hatte die so lange und jetzt ist sie letztes Jahr in Rente gegangen und ich bin aufgeschmissen. Ehrlich, ich bin aufgeschmissen. Also, wenn ich nächstes Jahr im Knast lande, wundert mich das nicht. Ey, die war so geil, die malt dann auch so und die fährt immer mit meiner Mama zusammen, lustigerweise, auf so ein Hippie-Camp in Griechenland, auf Zakynthos. Und da kann man töpfern und singen und malen. Und die ist aber wirklich eine wahnsinnig talentierte Malerin, verkauft ihre Bilder auch unfassbar geil. Aber die fahren da irgendwann irgendwie zusammen hin und die ist so eine geile Frau. Mann, ey, du, ich vermisse dich, ehrlich. Meine Steuerberaterin war die beste. Ist sie immer noch, aber halt nicht mehr im Job.
Was war denn deine erste Künstlerin, die du gemacht hast?
Selbstständig?
Ja.
Ich glaube, die Killerpilze.
Ach Quatsch.
Ja.
Nein.
Ich muss tatsächlich mal gucken. Es könnte auch sein, dass ich mit Fiverr zuerst unterwegs war für 1, 2 Shows. Aber ich weiß noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich Jo von den Killerpilzen, dem Sänger, geschrieben, hey Leute, wie schaut's denn bei euch aus? Braucht ihr ein Tourmanagement? Weil ich mache mich da jetzt gerade selbstständig und würde super gerne mit euch mitfahren. wir kannten uns irgendwie aus München, weil die immer ihre Jahresabschlussshow im Backstage hatten. Und ich habe an der Bar gestanden im Backstage. Und habe dann irgendwann bei denen auf der Aftershow-Party immer die Bar gemacht. Und irgendwie war das immer lustig. Und dann haben die gesagt, wir haben kein Geld dafür, uns nicht eingeplant, aber komm doch einfach mal mit. Und nach 2-3 Mal haben die gesagt, wir fahren nicht mehr ohne dich.
Wann war das ungefähr? 2006?
15 so, würde ich sagen.
Das kommt hin.
Ja. Und dann habe ich die begleitet bis 2019, bis zu ihrem letzten Konzert. Kurz vor Corona, die haben es so schlau gemacht. Das hätten sie es gewusst.
Stimmt, das war das letzte Konzert, das war auch
die
in München.
Die haben 3 Monate vorher ihre größte eigene Show gespielt, weil sie gesagt haben, wir gehen jetzt erstmal in eine Pause.
Stimmt.
Achso, Dick, Pause oder Auflösung?
Ich glaube, es ist eigentlich ein für immer wäre schlauer für alle. Also ein für immer wäre einfach so ein, jetzt kann man komplett in andere Kapitel irgendwie eintauchen. Aber ey, die waren 17 Jahre zusammen auf der Bühne. Die werden das nie ganz aufgeben. Und ich freue mich, wenn die in 3-4 Jahren sagen würden, ey, wir gehen jetzt wieder auf Tour, machen ein neues Album, dann freue ich mich mega drauf. Ich kann mir aber vorstellen, dass es einfach nie wieder passiert.
Ja, die haben ja auch genug mit ihrem eigenen Business zu tun. Ich bekomme die Killerpilze eigentlich immer nur dann mit, wenn ich auf Instagram gerade bin und Werbung kommt und der langhaarige, gutaussehende,
das Jo
dann halt immer sagt so, hey, ihr wollt eine aufstrebende
Brockband sein. Das ist Jo von den Killer, ach hör auf, das kriege ich auch mal eingespült.
Ey, gute Werbung, Jo, was geht?
Okay, krass.
Ja. Dann bewerbt euch hier. Wir geben euch Coachings, wir geben euch einen ultimativen Einblick, wie Social Media funktioniert, denn wir sind die Killerpilze.
Das ist vor allem so krass,
weil der... Ich hab das immer wieder weggemacht, bist du. Ich habe nie gehört, dass es die Killerpilze waren. Ich habe es mir nie weiter angehört.
Ja, er ist das und er hat eben, der hat schon immer irgendwie so Promo nebenbei auch gemacht für zum Beispiel Polarkonzerte in München. Mhm. Ne? Der hat immer, war da einfach super begabt drin, hat ja auch lange die Band selber gemanagt und da einfach alles organisiert. Und dann hat der auf einmal, und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber jetzt hat der so ein Riesenbüro in München mit 10 Leuten, die für ihn arbeiten, so als Promoagentur und Management. Vollkommen absurd. Und macht eben diese Coachings.
Das ist ja auch der Punkt, wo man dann auch einmal sagen muss, ich glaube, irgendwann sagst du ja, gut, das mit dem Rockstar-Ding, das war schon mal cool, aber du erstens bist du nicht international, du bist nur national. Und dann ist es ja auch irgendwann vorbei, weil die Killerpilze waren ja einfach Teenie-Stars.
Ja.
Und irgendwann werden die Teens ja auch alle älter und bekommen Töchter. Und diese Töchter bekommen dann wahrscheinlich jetzt auch in dieser Zeit vielleicht auch nochmal die eine...
Ja, und der Trend verändert sich ja einfach immer, ne? Also deutschsprachige Musik war ja auch zwischendrin einfach überhaupt nicht am Start. Dann waren sie einfach nicht punkig genug, um eine Punkband zu sein. Nicht poppig genug, um eine Popband zu sein. Und das ist aber auch voll fein gewesen. Also ich kann es euch wirklich nur ins Herz legen, wenn ihr mal irgendwie einen Sonntag auf der Couch verbringt und ihr wisst nicht, was ihr anschauen sollt. Die Killerpilze haben ganz tollen Kinofilm gemacht über ihre Karriere.
Stimmt.
Weil Fabi, der Drummer, der immer der Kleine war, ist inzwischen einer der gefeiertsten Nachwuchsproduzenten in Deutschland. Total absurd. Er ist so krass im Filmbusiness.
Krass.
Hat einen eigenen
Vertrieb,
Verleih. Was sozusagen wie in der Musikbranche der Vertrieb ist, hat er sozusagen im Film. Und eben eine Produktionsfirma. Mega geile Filme. Und der, wir hatten einfach das Riesenglück bei den Killerpilzen, dass David Schlichter, der Bruder von Max, also von dem Dritten im Bunde, war immer mit einer Kamera mit dabei. Der ist inzwischen auch super erfolgreicher Musikvideoproduzent, macht ganz viele Filmgeschichten. Und wir hatten einfach Material von 15 Jahren Bandgeschichte, so vom ersten Stefan Raab-Auftritt, wo Stefan Raab wirklich in die Garderobe kommt und denen die Hand schüttelt, so. Bis hin zur krassesten Party, zur krassesten Halbzeit, bis eben auch dann der Fall und das eben fallen gelassen werden von Universal, bis über die eigene Labelgründung, sich wieder auf die Bühnen zurückerkämpfen. Die haben wirklich unfassbar viel geackert dafür, dass die am Ball bleiben.
Sieht man das in dem Film auch?
Ja.
Ja?
Und
es
ist wirklich mega interessant.
Okay, cool.
Krasse Bandgeschichte, krasse Typen. Also für mich auch wirklich immer noch drei der wichtigsten und besten Freunde in meinem Leben. Also geile Typen und ich würde mich wirklich freuen, wenn die irgendwann musikalisch wieder zusammenfinden würden. Vielleicht nicht als die Killerpilze.
Komisch, dass jetzt zum dritten Mal das Wort Universal ausgesprochen wird bei drei unterschiedlichen Themen.
Was ist los?
Was ist heute mit Universal eigentlich los?
Und wie bist du dann von, ich sag mal, von den Killerpilzen im Hip-Hop hängen geblieben?
Eigene Dummheit.
Das sage ich mir jeden
immer Morgen. Wieder, ich komme immer wieder zu meiner eigenen Dummheit zurück. Nee, ich bin einfach ein Hip-Hop-Kind. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe einen großen Cousin, der wie mein Bruder ist. Der hat mir irgendwie einfach sehr früh schon meine Wu-Tang-Kassetten überspielt und mir irgendwie reingespielt. Und ich habe immer gesagt, ich will im Hip-Hop, war aber dann eben auch relativ schnell mit Fiverr unterwegs. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Das früher Fiverr MC.
Genau, früher Fiverr MC. Jetzt Fiverr, unfassbar tolle Frau, mega, unfassbar tolle, ja, Künstlerin. Und das waren so die intensivsten Tourerfahrungen, die ich, mhm, gemacht habe. Wir waren schwanger auf Tour, also sie war schwanger. Wir waren mit ihrem Sohn auf Tour, als er ganz frisch geboren war. Und da habe ich so lernen müssen, mit so besonderen Dingen im Hip-Hop-Kontext mich auseinanderzusetzen. Also auch, man spielt ja dann schwanger auf einem Hip-Hop-Open, wo Haftbefehl, Rata und Sido seinen Backstage-Bereich so neben uns hatten.
War, ist das problematisch?
Problematisch nicht, aber du lernst, glaube ich, als 23-jährige Frau dann einfach anders mit Dingen umzugehen und dann auch ein Interesse dafür zu entwickeln. Ich fand es eben meistens die schwierigsten Situationen, in denen ich war, auch die interessantesten und geilsten für mich. Also wenn ich so überlege, was waren meine schönsten Erfahrungen als Tourmanagerin, sind das immer richtige Krisensituationen. So, ich kam mal bei so einer Schlagerproduktion kurz vor der Vorshowbeginn auf die Bühne. Es war ein relativ kleiner Club in Köln, weiß gar nicht mehr welcher, 900 Leute oder so, rappelvoll ausverkauft und will so das Wasser überall hinstellen, die Setlisten verteilen und so. Tatsächlich eine Schlagerproduktion, die live gesungen haben. Mhm. Und dann schaue ich so ins Publikum und sehe einfach in den ersten 6 Reihen bestimmt 10 RollstuhlfahrerInnen mitten im Publikum. Und ich war wirklich so, ey, wenn das jetzt hier losgeht, die Leute haben sich gedrängelt nach vorne. Ich war so, ey, wir können das nicht so lassen. Und dann machst du halt in den letzten 10 Minuten, bevor die Band auf die Bühne geht, versuchst du von der Bühne aus mit den Leuten zu reden, dass diese ganzen ultra krassen Fans, die ja einfach nur in der ersten Reihe sein wollen, um ihren, ja, Star so anfassen zu können, dass die jetzt alle mal einen Meter nach hinten gehen müssen, damit wir rechts und links irgendwie Bereiche machen können für die Leute, die sich nicht wehren können, wenn irgendwie angefangen wird zu tanzen. Und solche Sachen sind einfach absurd.
Aber das stimmt, das sind wirklich die schönsten, also ich weiß nicht, ob ich sie als die schönsten bezeichnen würde, aber als die intensivsten.
Die im Kopf bleiben.
Ja, die im Kopf bleiben. Wenn halt wirklich so kurz vor Show irgendwas passiert, was halt nicht passieren darf. Ja. Wie Daniel, ich habe keine Klamotten zum Anziehen.
Ja.
Und dann guckst du auf diese WhatsApp nach und denkst so, hä, es ist 10 Minuten vor Stage Time, Mann. Ja. Unser Shuttle war da schon draußen. Und dann rennst du halt hoch und fragst du, was ist denn los? Ja, das passt alles nicht. Und dann hast du eine aufgelöste Künstlerin vor dir stehen. Und als Typ denkst du einfach vom Kopf her so, Alter, zieh irgendetwas an.
Ich sag das als so, Frau übrigens. Ne? Wenn das eine Künstlerin zu mir sagen würde, ich habe nichts anzuziehen, ich muss aber in 10 Minuten auf die Bühne, dann sage ich, es ist mir so kackegal, was du anziehst. Digga, auf die Bühne. Den Leuten ist auch scheißegal, was du anhast.
Und ich war dann halt so, ja, okay, was ist denn jetzt gerade scheiße an dir? Ja, Oberteil. Ist okay.
Aber,
ich so,
ey, das ist halt das Ding, du musst ja wirklich so feinfühlig sein. Unser, ja, Job ist ja einfach Feingefühl für alles. Und es gibt Künstler, wo da kannst du einfach sagen, ey, komm, jetzt halt's Maul und los. Und damit, genau, können die mega gut umgehen.
Ja, genau.
Und dann gibt's Künstler, wo das nicht funktioniert. Und das musst du lernen. Ja. Auch wenn du irgendwie in 3 Monaten mit 6 verschiedenen Produktionen unterwegs bist, du musst dich ja trotzdem von einem Tag auf den anderen komplett wieder umorientieren, so, ja, komplett wieder neu einlassen.
Ja, das ist halt echt das Ding. Und im Endeffekt hat sie dann mit untenrum, also alles, was cool war, und obenrum hatte sie ein T-Shirt von mir.
Ja.
So, was ich noch in meinem Case hatte. Ich so, ist das cool? Und sie so, ja, das ist voll cool. Und dann bildet man halt hinter der Bühne einen Kreis um sie und sie zieht sich halt um so und zieht das halt an. Und dann in dem Moment, wo sie sich gerade angezogen hat, und es noch 3 Minuten sind, fliegt ihr eine Fliege ins Auge. Es ist kein Scherz. Ja. Und sie fängt an zu heulen und du stehst, das kann nicht jetzt wirklich. Und dann bist du mit zum Taschentuch dann hier im Auge am rumfriemeln. Aber sie kommt, schafft es halt irgendwie wirklich Stage-Time, Punkt, auf die Bühne zu kommen. Und dann stehst du da und dann guckt dich dein Produktionsleiter an und meint so, Säckchen? Und dann so, nee, Wodka, dringend. So, ne? Ja. Und dann ist das cool. Aber das sind genau, was du sagst, wenn du irgendwie, weiß ich, 3 Monate auf Tour bist und du hast 4, 5 verschiedene Produktionen, musst dich ständig auf andere Leute einstellen. So, und auf deren Bedürfnisse und auf deren kleinen Wehwehchen.
Ja, und auch wie du bei denen sein willst. Ja, also ja. Bei mir hat es schon auch krasse Unterschiede. Also, wenn ich mit BHZ oder 102 Boys unterwegs bin, ey, die brauchen jemanden, der in den Raum reinkommt und schreit, ey, was soll das? Ich hab gesagt, hier wird nicht drin geraucht. Damit können die umgehen. Mhm. Wenn ich mit Danger Dan so reden würde, ey, Daniel würde zu mir sagen, sag mal, geht's ja noch? So, bei Antilopengang komme ich immer rein und sag, ja, okay, ich rauch eine mit. Schön, dass ihr es gemacht habt. Hätte ich auch.
aber.
Aber das nächste Mal sagt mir halt kurz vorher Bescheid, damit ich euer Ally sein kann. So, ja. Doch, genau so würde ich machen.
Ja. Aber es ist genau, das ist genauso dieses Ding, dass man sich auch, dass man die ganze Zeit switchen muss. Und ab und zu habe ich auch im Kopf, dann will ich irgendwas sagen und dann so, ach nee, scheiße, das musst du jetzt anders sagen. Ja. Sonst geht die Person nicht auf die Bühne.
Ist das nicht aber auch, dass du jetzt gerade, wenn du mit BAZ und 102 Boys, 010, 90, 102, wer da alles unterwegs ist.
Du musst dir nur die merken.
Okay, alles klar. Dann,
das stimmt nicht. Das nehme ich zurück.
Hast du da so ein Mutti-Gefühl? So ein bisschen? Weil die sind ja auch gerade erst gefühlt alle irgendwie aus der Konfirmation raus und haben, das ist böse gemeint, aber.
Das Schlimme ist ja, ich bin ja gar nicht so viel älter als sie. Deswegen, so fängt es immer an. Bei BAZ, ja. Für BAZ bin ich wirklich eine Mama und da habe ich leider auch nicht früh genug geschalten, um das zu unterbinden. Hm. Bei 102 bin ich rein und habe gesagt, wenn mich irgendjemand von euch Mama nennt. ob mir ins Gesicht oder hinter meinem Rücken. Ich klatsch euch. Ich bin eure große Schwester. Das ist für mich in Ordnung, so, dass ich euch Ansagen machen kann. Aber irgendwie, ich will mit euch die Streiche auch spielen, ne? Bei BAZ war einfach, wir hatten so ein unfassbares Pensum diesen Sommer. Wir mussten einfach irgendwie, ich glaube, es waren 49 Shows in 3 Monaten spielen. Eigene mit Tourtermine, der Tour, ne? Ja, genau. Eigene Tourtermine und dazwischen, aber die ganze Zeit die Festival-Co-Headliner-Slot, so. Das war einfach so ein Pensum, ich konnte da nicht viel mit, wir chillen jetzt hier gemeinsam und ich bin eure Partnerin in allem, sondern da war klar, ich muss die da irgendwie durchboxen und ich muss die da durchbringen. Da war ich einfach extrem streng.
Bist du dann auch streng zu dir selbst im Sinne,
du solltest Therapeut werden. Du stellst genau die richtigen Fragen. Ein Freund von mir hat vor kurzem zu mir gesagt, Menschen können ihm helfen, indem sie immer die richtigen Fragen stellen, weil dann reflektiert er sich selber. Ja, ich war streng zu mir, habe ich geschafft? Nein.
Sie hat gerade nur dieses, wo ist Waldo?
Ja.
Oh. Und
also BAZ wissen auch, dass ich sehr viel Waldo trinke.
Und BAZ sind ja noch in einer anderen Kondition. Also Gott gegeben sind sie halt noch jung. Und man fragt sich halt, glaube ich, immer, wie können die noch vor 3 Stunden im Backstage gewesen sein und da, keine Ahnung, die Schüssel vollgekotzt haben und jetzt sind die hier schon wieder unterwegs und fragen nach dem nächsten Bier.
Die sind sehr diszipliniert. Ah, muss sein Weltbild leider zerstören.
Das liegt aber auch an ihr.
nicht mal so. Nee? Also klar, man muss die Leute ja auch immer ihre Fehler erstmal selber machen lassen, ne? Also klar kann ich jetzt 10-mal sagen, hey, das und das dürft ihr nicht machen, weil dann wird das und das passieren. Das ist aber meistens nicht so sinnvoll, sondern sinnvoll ist auch irgendwann mal dann loszulassen, zu sagen, mach es, viel Spaß, geh um 7 Uhr morgens noch in den nächsten Club, kotz in den Nightliner, was auch immer du machen willst, do it. Am nächsten Tag wird die Person auf der Bühne stehen und sagen, das mache ich nie wieder. Und das ist ganz gut, und aber auch die, ne? Also erstens sind die gar nicht mehr so jung, sorry, ich kann die nicht so doll in Schutz nehmen, weil die sind schon auch eigentlich alle um die 25, 26 rum, ne? Da hat man schon gelernt, dass der Kater auch wehtun kann. Und klar ist es, glaube ich, aber jetzt für uns drei auch relativ normal, weil das mit unseren Jobs auch, egal ob das jetzt Nachtleben, Gastro, Konzert, Durchführung, On-Tour sein, bei uns ist es ja wesentlich normaler, dass du jeden Arbeitstag mit Alkohol zu tun hast, ne? Also, ja. Dass du dann irgendwie abends noch ein Bierchen trinkst. Und das hatten die schon auch klar, dass wir jetzt irgendwie nicht 3 Tage dann auf der Bühne waren, ohne Alkohol getrunken zu haben. Aber das hat sich vor allem, als dann die Kräfte so ein bisschen geschwunden waren, so, hat sich das krass verändert. Da haben die schon wirklich einfach drauf geachtet, dass sie nachmittags was machen, was ihnen gut tut. Dass man dann vielleicht erst 1 Stunde vor der Show anfängt zu trinken. Deswegen gibt's den Alkohol auch nur bei mir. Dass man wirklich in dem Moment, wo man eigentlich dieses schöne nach dem zweiten Sektglas, wo ich auch bald bin, dieses Hoch hat, da gehst du auf die Bühne. Was diese Hip-Hop-Kombos natürlich haben, ist, dass sie auf der Bühne alle wahnsinnig viel trinken. Ne? Also was die auf der Bühne wegmachen, das ist eine Leistung. Wirklich stramme Leistung.
Ist das so eine Jägermeister? Jägermeister-Crew eigentlich?
Nee, das ist eine Wodka-Crew.
Aber eigentlich, was sind bei den Kids gerade in?
Wodka ist halt das Einfachste, was du machen kannst. 1-2 Boys trinken zurzeit die ganze Zeit Averna Sauer. Man ist total überrascht. Averna Sauer,
was ist denn das?
Ja, da passieren so Sachen. Aber du musst dir einfach so vorstellen, ich komme auf die Bühne und kurz bevor es losgeht, schiebe ich so ein ganz großes, eins der größten Cases, die du je gesehen hast, schiebe ich auf die Bühne als meine Handbar. Weil jeder Alkohol, der auf der Bühne getrunken wird, muss von mir abgeholt werden.
Ah, okay.
Ich bin die Barkeeperin auf der Bar. Auf der Bühne. Auf der Bar auch. Aber auf der Bühne vor allem. Und dann kommen die und eigentlich ist es sehr viel Sekt. Tatsächlich ist, glaube ich, der Go-To-Drink, ja, weil du den natürlich auch schön ins Publikum spritzen kannst. Dann ist irgendwann die Pulle Wodka offen. Die Pulle Wodka ist auch meistens dann das letzte Viertel der Show nicht mehr auffindbar für mich, weil sie irgendjemand mitgenommen hat. Bier. Danach trinkt man alles, was man in die Finger bekommt. Naturwein trinken die alle.
Naturwein?
Naturwein. Ey, man muss auch sagen, BHZ, das sind ganz schöne Gourmets. Also bei denen, ja, wirklich, bei denen war das jetzt nicht so, dass normalerweise, wenn ich irgendwo hinkomme, ich bin gourmettechnisch wirklich doll aufgewachsen. Meine Mom liebt Essen und war hier, hat Weinstudium gemacht und so. Und ich habe wirklich schon sehr früh meine erste Auster gegessen und ich liebe Austern. Und wenn ich irgendwo bin und ich sehe, es gibt Austern, dann muss ich die essen. Und ich glaube, mit jedem, mit dem ich unterwegs wäre, wäre erstmal so ein, okay, BHZ waren alle so, geil, ich will auch. Das sind Gourmets. Und dann fahren die extra in so einen kleinen Laden in Berlin, kaufen sich irgendwie ihre Naturweinflaschen. Plörre wird da nicht getrunken.
Nee.
Ich musste gerade daran denken, dass ich gehört habe, dass Austern erst im Mund des Genießers...
Das ist totaler Quatsch.
Nein, nicht im Mund des Genießers sterben? Mm-mm. Okay. Ich habe noch niemals Austern gegessen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also ich habe eine tierische Abneigung dagegen, weil ich mal als Kind, ich habe sehr viel geangelt und bei uns am Kanal gab es sehr viele Miesmuscheln. Und meine Mutter hat auch gesagt, ja, Miesmuscheln kann man halt auch essen. Und die erste Miesmuschel, die ich halt sozusagen für mich als, naja, als großen Fang tituliert habe, damals mit irgendwie 8 Jahren, habe ich dann halt vor Ort dann gegessen und ich werde nie, es war, glaube ich, das ist meine Abneigung gegen Meeresfrüchte.
Die soll man auch auf keinen Fall roh essen.
Das sag mal jemanden, der 8 Jahre alt ist und der hat durch gefährliches Halbwissen.
Hast du dir die Seele aus dem Leib gekotzt danach?
Nee, aber ich habe gesagt, ich habe Bauchweh und nur dieses Ekelgefühl und dieses Gefühl, so etwas Weiches, Wabbliges in meinem Mund zu haben. Also als wenn ich eine zweite Zunge hätte, die mir aber nicht gehört und die ich halt einfach runterschlucke.
Ja. Ist nicht jedermanns Sache, verstehe ich.
Ja.
Aber ehrlich gesagt sind, also vor allem Miesmuscheln ist ja eigentlich so die Muschel für Anfänger sozusagen.
Die Muschel für Anfänger.
Ja, weil es ist ja immer gekocht, es ist ja immer und die verlieren ja auch dieses Glibbrige, wenn die gekocht werden. Ne? Das ist ja dann zwar trotzdem eine weiche Konsistenz, unterscheidet sich jetzt aber nicht so von dem Stück Rind, was man irgendwie isst, wo ein bisschen Fett dran ist.
Ist halt ein bisschen wabbelig.
Komm, Hauke, das probieren wir nochmal.
Ich wollte gerade sagen, das probieren wir nochmal.
Ich und Meeresfrüchte, das ist so wie Weimar und ihre Tour im Jahre 2023. Die kommen nicht so richtig zusammen mehr.
Aber magst du Fisch auch nicht?
Gehört zu meinem Ernährungsprogramm und ansonsten...
Geht aus der Dose.
Ja, und das verstehe ich zum Beispiel gar nicht.
Ich weiß es nicht. Ich bin ein absoluter Thunfisch-Fan und ich weiß, dass es auch nicht gut ist, weil es nicht so viele Thunfische gibt. Da kann ich halt auch Orang-Utans essen. Da gibt es auch nicht so viele von. Also,
wahrscheinlich.
Also ich versuche
die
eigentlich...
Also Orang-Utans werden, glaube ich, nicht so oft aus Versehen mitgefangen.
Oh, was haben wir denn da?
Ein Orang-Utan.
Schmeiß ihn mal zu dem Hecht oder dem Dorsch und so. Nee,
verkauf ihn als Delfin vielleicht.
Also
das wird
schon. Also Meeresfrüchte ist einfach nicht meins. Bei Meeresfrüchten, also wenn ich so eine Pasta sehe voller Meeresfrüchte, dann ist mir instant schlecht. Ist wie bei Nazis. Krass. So, wenn die sprechen und ich diese, ne, dann
gut, mehr für
geht's
mich.
Vorbei.
Ja, ich bin fein damit, wenn ich das sehe, ich will alles davon. Ja, wirklich, sofort.
Ich habe 12 Fragen vorbereitet für dich, die du alle aus der Hüfte heraus beantworten kannst, wenn du möchtest, im kleinen Interview für zwischendurch.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Ich gehe leicht angezündet mit meinen Leuten in die Karaoke-Bar. Welchen Song suche ich mir als erstes aus?
Vanessa Carlton, 1000 Miles. Also so safe.
Wenn du
making my way downtown, walking fast.
Also, oh, du kannst ja echt.
Cause I'm homebound.
Du hast ja eine wundervolle Stimme. Du hast eine volle Gesangsstimme. Hast du schon mal in einer Band gespielt?
Nee. Ich hasse es, auf der Bühne zu stehen, wenn ich da nichts machen kann, was für andere gemacht wird. Ich habe ein Helfersyndrom, Hauke, vergiss das nie.
Okay, aber für so eine versoffene Produktion kriegt man dich jetzt nicht ran, oder wie?
Doch, ich habe zum Beispiel, das ist auch geil, wir haben bei der Antilopengang eine Soundcheck-Band, die wir noch nie auf die Bühne gebracht haben. Wir haben immer gesagt, wir machen das, wenn wir soundchecken, dass die Crew alle zusammen einfach so ein paar Songs jammen. Haben wir uns vor einem halben Jahr vorgenommen. Wir haben auch alle schon fleißig geübt. Teenage Dirtbag. haben wir noch nie gemacht, aber theoretisch habe ich eine Band.
Wenn du ein Tier für einen Tag sein könntest, welches wäre das und warum?
Ein Blauwal, weil ich wahnsinnig groß wäre, wahnsinnig weit schwimmen könnte und ganz tief tauchen könnte, um zu sehen, was da unten ist. Ich möchte aber gerne dann vergessen, was ich gesehen habe, weil ich glaube, das ist gruselig.
Hast du schon mal einen live gesehen?
Nee.
Hast du schon mal einen live gesehen, nee. Blauwal? Nee. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass man auf dieser Erde so lange lebt und man so ein riesengroßes Geschöpf auf der Erde hat und man es im Fernsehen sieht und in Filmen und immer irgendwie so eine gewisse, ich finde, man hat so eine herzliche Verbindung dazu. Wenn du einen Blauwal singen hörst und diese Riesenviecher dann siehst, wie sie halt mit ihren Jungen und so umgeht, dann fühle ich mich irgendwie heimisch. Hört sich komisch an, aber man hat trotzdem keinen gesehen und es ist so unreal, dass es halt diese Viecher will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist so unreal, dass es sie wirklich gibt und es ist so schade, dass wir vielleicht die Letzten sein werden in unseren Generationen, die sie halt noch so mitbekommen. Naja.
Naja.
Dafür ist das Tofu verpackt. Was ist dein Lieblingsinstrument, das du leider nicht spielen kannst?
Klavier.
Welcher großer Hollywood-Star spielt dich in deiner Verfilmung deines Lebens?
Adele.
Geil.
Also klar kennt man 1000 Oscar-Reden irgendwie, die politisch aktivistisch und wichtig waren, aber mir würde jetzt von den großen Hollywood-Stars gerade keine weiblich gelesene Person einfallen, die wirklich richtig aktivistisch ist. Euch?
Nee, mir auch nicht.
Mir auch nicht.
Also Natalie Portman, ja, so ein bisschen.
Ja, Emma Watson ist
aktivistisch
in der Frauengeschichte.
Wie heißt die nochmal von Stranger Things?
Ah ja, stimmt.
Die Eleven.
Auch kleine. Die, ja genau, Eleven. Wie heißt die denn nochmal?
Aber auf jeden Fall sehr krass politisch unterwegs und aktivistisch unterwegs auf jeden Fall.
Ja, aber ich brauche so eine Frau mit so einem Vibe. Und ich habe gestern lustigerweise gesehen, es gibt so ein Video gerade, das geht viral von Adele, wie sie beim Super Bowl saß. Und einfach so zwei Typen, die sich über ihr ganz offensichtlich über Football unterhalten. Einfach so sagt, haltet mal die Klappe, Rihanna kommt jetzt. Und sie macht es mit einem Vibe, wo ich mir gedacht habe, ja Mann, genau. Wir sind nicht hier, um Football zu sehen, Leute.
Es kommt
wir
jetzt
sind
Rihanna.
Hier, um Rihanna zu sehen.
Welcher großen Herausforderung musstest du dich auf deinen Weg durch die Branche stellen, die du A, mit Bravour gemeistert hast und B, die dich gleichzeitig auf eine neue Ebene befördert hat?
Mit Securities umgehen? Ich sag Personen in Uniformen. Polizei gehört auch dazu. In meiner Branche ist es als Frau sehr lustig, mit Personen in Uniformen, die sich in der Machtposition befinden, laut ihrer Einschätzung, zu kommunizieren. Vor allem, wenn man genau weiß, dass das, was sie gerade machen, extrem dumm und Bullshit ist und auch nicht richtig. Und das muss ich sehr oft und das mache ich auch sehr gerne. Das ist ein Hobby geworden auch. Und das hat mich sehr viel weitergebracht, weil ich tatsächlich, ich glaube wirklich, dass mir niemand auf der Welt so richtig was sagen kann, wenn ich merke, dass es falsch ist. Ich werde nie sagen, ah, okay, gut, und dann fertig, sondern ich werde es immer bewerten. Und wenn ich merke, das ist offensichtlich falsch und es ist offensichtlich nicht menschlich richtig, dann sage ich was dagegen.
Ich war in der Grundschule eine Klassenclownin.
Nee, Clown war ich nicht, aber ich war auf jeden Fall bei jedem Schmarrn dabei und sehr beliebt bei den Jungs.
Ah, Schmarrn.
Schmarrn,
wie das, Schmarrn, wie du
bei
sagst.
Bei jedem Schmarrn war ich dabei. Schmarri.
Was können deine KünstlerInnen von dir lernen?
Zu sich zu stehen, egal was die anderen von einem erwarten. Ich bin sehr glücklich mit mir.
Was kannst du von deinen KünstlerInnen lernen?
Wow, ich kann wahnsinnig viel von denen lernen, muss ich sagen. Ich lerne, also gerade ganz aktuell bin ich ja viel mit Danger Dan unterwegs gewesen und mit der Antilopengang. Inzwischen mache ich mit Panik Panzer von der Antilopengang auch das Fatoni-Management. Von dem lerne ich jeden Tag, wie dieses Business läuft, ohne dass man sich verbiegt und ohne dass man die Sachen und Instrumentalisierungen mitmacht, die andere so mitmachen. Natürlich kann ich auch einfach lernen, sich auf einer Bühne einfach auch mal zurückzunehmen. Das lerne ich in diesem Band-Kontext. Einfach, dass man sich auch mal zurücknehmen kann. Und ich lerne von vielen, dass man auf Tour auch nicht immer alles mitmachen muss. Man kann sich auch mal um sich selber kümmern.
Wie beurteilst du die Bedeutung von Innovation und Nachhaltigkeit in der Branche?
Nachhaltigkeit in unserer Branche? Gib es nicht. Wenn man nachhaltig sein möchte, dann darf man keine Veranstaltungen machen. Das ist leider wahr. Und die Innovation lässt sehr zu wünschen übrig. Es ist schon alles immer noch sehr festgefahren in Dingen, die man halt in erfolgreicher Musikbranchenzeit so gemacht hat.
Findest du, man kratzt immer noch an der zugeschlagenen Tür von alten weißen Männern?
Absolut. Wir kratzen da nicht nur, sondern wir müssen mit denen gemeinsam durch weitere Türen gehen.
Bei diesem Song bekomme ich Heimweh.
Was ist Heimweh? Meine Heimat ist auf Tour sein, tatsächlich. ich habe kein Zuhause so. Klar habe ich München mit meinen ganzen Leuten, die ich so lange habe, und da ist meine Familie und ich habe oft Weh nach München. Ich würde aber sagen, dass Hamburg gerade mein Zuhause ist, weil ich hier einfach sehr gerne lebe, und auf Tour sein ist für mich Zuhause sein. Vanessa Carlton, 1000 Miles. Wow, ich liebe es, wenn Dinge Sinn machen.
Ich habe diesen Sammeltick.
Adidas.
Ah, du bist so ein kleines...
Richtig doll.
Richtig doll.
Es ist so schlimm. Ja, meine Schuhe sind von Adidas, meine Socken sind von Adidas, meine Pullis sind von Adidas und meine Flauschjacke ist von Adidas.
Das kommt natürlich aus den 90ern. Na, Run DMC, Perform für Adidas.
Tatsächlich war schon Hip-Hop natürlich immer irgendwie Hand in Hand mit Adidas. Mhm. Zwar wesentlich mehr mit Nike, aber Nike hat mir einfach nie getaugt. Und ich habe meine ersten, ich habe früher getanzt, so Hip-Hop getanzt und so. Und meine ersten richtig geilen Sneakers, die nicht meine Mama ausgesucht hat, waren von Adidas.
Wie viele von den 12 gestellten Fragen hat eine künstliche Intelligenz für dich erstellt?
Wow, das ist gemein. Ich würde mal sagen, nur 2.
10.
Wirklich?
Ja.
Du bist faul.
Nee, ich bin gar nicht faul. Ich habe seit gestern, aufgrund, dass ich halt nebenbei, neben der ganzen freiberuflichen Künstlerscheiße halt auch noch einen Lehrauftrag habe, mich in ChatGPT reingehackt. ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, die Fragen erstellt, nicht die Textdokumente für dich erstellt, wenn du es willst. Die Konzepte erstellt, Fragen erstellt, wie heute zum Beispiel. Du musst halt nur eine intelligente Frage machen, wie zum Beispiel, bitte stelle mir 2 ironische Fragen für eine weibliche Person, die aus der Musikbranche kommt.
Ey, krass, meine Mitbewohner sind da voll drin gerade, genau in diesem Ding. Diese KI-Fragen, die arbeiten, beziehungsweise der eine ist sozusagen Geschäftsführer dieser Firma, die arbeiten für eine Partnervermittlungs-App. Mhm. Und die arbeiten jetzt damit, haben das irgendwie wohl auch ganz neu irgendwie entdeckt, dass man diese intelligenten Werbetexte natürlich auch, aber eben auch so Fragestellungen für die Zielgruppe und so weiter machen kann, und sind da voll drin, und jeden Abend sitzen die bekifft auf der Couch und überlegen sich irgendeine lustige Geschichte, die uns drei jetzt irgendwie angehen würde, und dann lassen sie diese künstliche Intelligenz diese Geschichte komplett ausspinnen.
Krass.
Das habe ich, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich heute mit meinen SchülerInnen gemacht. Mhm. Die haben sich eine bescheuerte Geschichte ausgedacht, und ich habe dann gesagt, okay, bitte schreibe einen Dialog zu dieser und dieser Geschichte. Also, keine Ahnung, Sarah und Salim sind im Kaninchenland, und Salim möchte gerne das Kaninchen essen. Das Kaninchen hat eine Uhr kann zaubern. Salim muss gegen Drachen kämpfen, die von einem großen Berg herunterkommen, und anhand dessen entwickelt diese künstliche Intelligenz teilweise sehr, 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 sehr gute Dialoge.
Das ist crazy, ne?
Das ist super crazy. Was ich noch gemacht habe, war gestern, ich wollte mich eigentlich nur eine Viertelstunde damit beschäftigen, ich habe mich fast 3 Stunden damit beschäftigt. Mhm, ich habe, natürlich bedient sich die App, die bedient sich aus dem Potpourri der KünstlerInnen und Autorinnen der ganzen Welt, also Goethe und Büchner und Shakespeare und so, das ist für die alles gar kein Problem. Und dann haben wir auch natürlich gefragt, kennst du Hauke Horreis? So, nee, Hauke Horreis kenne ich nicht. Erzähl mir doch mal ein bisschen von Hauke Horreis.
Leute, die sich selber googeln.
erzähl mir doch ein bisschen von Hauke Horreis, hat denn die AI gesagt, okay, alles klar, ich gebe dir mal ein paar Texte von ihnen. Und hab dann immer, veröffentlichte Texte von mir habe ich dann der AI gegeben und habe dann irgendwie nach dem 5. schon gefragt, kannst du denn eigentlich schon jetzt so Texte schreiben wie Hauke Horreis? Na, ich weiß nicht, gib mir noch mal ein paar mehr. Krass. Und dann habe ich 15 Texte dem Ding halt gegeben und jetzt schreib mir noch mal einen Text, wie Hauke Horreis ihn schreiben würde. Und dann war es sehr, sehr, sehr ernüchternd, dass von 16 Sätzen, von 16 Songzeilen, die sie geschrieben hat, auf jeden Fall 4 Stück da gewesen wären, die hätten 1:1 von mir kommen können. Und wenn ich das jetzt mit allem machen würde, könnte ich mir halt einfach so Songs ausdenken. Ja. Und da saß ich heute beim Kiosk und habe einfach gedacht, machst du einfach die App Rap IA.
Ey, das ist krass.
Rap-Texte schreiben.
Du packst da einfach die erfolgreichsten Rapper gerade rein, die Texte von denen.
Ja.
Und dann zack. Ey, Leute, Universal. Universal, wir drei sind das neue Management-Team von Künstler in XY. Wir wissen noch nicht, wie er oder sie heißen wird. Aber es wird big.
Ja.
Krasse Texte.
Auf
richtig
jeden
krasse
Fall.
Texte wird diese Kunstfigur.
Band Bottrop.
Band Boah, das ist aber hart.
Bautzen.
Bottrop. Bautzen.
Oh Gott, hör auf mit Bautzen, Alter.
Ja, Bautzen zieht sich irgendwie so durch dieses Jahr bei mir auch. Bautzen ist so ein schlimmes Pflaster. Aber ich sag da lieber nichts zu. Okay,
aber fand ich gerade bei dem im kleinen Interview für zwischendurch ganz interessant, wo du Securities angesprochen hast.
das Schlimme ist, es gibt so geile Securities.
Ja, also, absolut.
Es gibt so geile Sicherheits.
Total.
Leute, die so einen krassen Job machen, und ich merke, wie wichtig das ist, immer, wenn wir unterwegs sind, egal mit wem, wenn die Seku-Firma am Start ist und wenn es geile Leute sind, dann läuft der Abend einwandfrei und dann ist die Show immer genial. Und wenn die das nicht sind, was leider einfach super oft der Fall ist, vor allem im Osten, dann ist das wirklich, das geht nicht klar. Also ich habe tatsächlich dieses Jahr Sachen erlebt, dass irgendwann so eskaliert ist, dass ich meine KünstlerInnen für mich prügeln wollten mit den Sekus, weil die Sekus mich behandelt haben wie Dreck.
Während der Show oder vor der Show oder
immer.
Nach der Show?
Oh. Und man will das ja auch immer so weghalten, ne? Du willst ja nicht, dass deine KünstlerInnen das mitbekommen. So.
Ja.
Aber die sind halt wirklich einfach, also ich bin laut und ich bin schon auch so, dass ich eine Ansage jetzt nicht. Manchmal passiert es auch mir, dass ich dann irgendwie eher anfange zu schreien, anstatt zu sagen, ey, ich gehe mal kurz zu dem, nehme den beiseite und mache dem eine ruhige Ansage. Und ich glaube, das ist natürlich genau bei Leuten, die dann irgendwie sich in einer Machtposition fühlen und dann auf einmal von jemandem wie mir irgendwie vor ihren Kollegen, und ich sag ganz selbstbewusster hier nur die männliche Variante, denn mit einer Frau ist mir das tatsächlich auch noch nie passiert, die sich dann halt einfach so angegriffen fühlen und so in ihrer Männlichkeit beleidigt fühlen, dass sie dann vollkommen austicken. Also die sehen dann wirklich einfach keine pragmatische Reaktion mehr. Und einer Frau, die an dem Abend irgendwie Tourleitung ist, Schläge anzudrohen vor den Künstlern, ist ziemlich dumm.
Die Geschichte habe ich auch gehört.
Ey, es ist mir dreimal passiert dieses Jahr.
Ich kannte nur eine.
Ja, dreimal.
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 Im Sinne von, wenn du jetzt nicht die Fresse hältst, bekommst du einen auf die Fresse.
Nee, nicht mal, wenn du jetzt nicht die Fresse hältst, sondern einfach, wir können das jetzt gerne draußen klären. Du hast mich schon so angegriffen, dass wir jetzt rausgehen. Zürich, Dresden.
Aha.
Und noch ein Schweizer Festival.
Also ich hatte das bis jetzt, ich glaube, bei Typen ist es noch ein bisschen was anderes. Bei Typen ist es noch ein bisschen was anderes, wenn die ein Seku-Briefing machen oder sich mit Sekus auseinandersetzen müssen. Ich hatte das in Köln auf der Großstadtgeflüster-Tour, wo alles halt auch sehr flauschig ist mit uns und mit allen eigentlich und alles cool war. Und dann hatten wir dieses Seku-Briefing, dann stehen halt irgendwie 35 Sekus vor dir. Und ich habe mich auf so einen Hocker gestellt und die hatten auch eine Seku-Chefin, die ultra cool war. Und hab ja gesagt, Sojahasen.
Ich weiß genau, wer das ist. Die mag ich nämlich auch sehr gerne.
Ist so, Sojahasen, dann lass uns mal anfangen, wie das heute Abend ablaufen wird. Und dann einmal kam von rechts halt irgend so ein Typ so, Alter, bist du schwul oder was? Ja. Und ich so, alles klar, du, raus.
Ey, und das sind ja so, genau diese Kleinigkeiten.
What the fuck?
Genau
das. Was ist denn dein scheiß Problem gerade?
Wir hatten, das war so geil mit Danger Dan in Nürnberg, hatten wir den Desirenen-Chor dabei. Ich weiß nicht, ob ihr die Desirenen in Nürnberg kennt. Das ist einfach ein unfassbar geiler Frauenchor, die Desirenen, die dann das alles von der Kunstfreiheit gedeckt mit Daniel zusammen auf der Bühne performt haben. Und die waren natürlich einfach nur für einen Song da, haben sich alles schick gemacht und waren dann da irgendwie unterwegs. Und wir hatten als Backstage-Wache, ich will nicht mal Security sagen, weil das wäre einfach zu viel, sondern es war einfach tatsächlich so ein Einlasspersonal von halt so einer klassischen Konzerthalle. Ü60, würde ich mal sagen. Und dann sind wir irgendwie vorbeigelaufen. Ich hab meinen Pass, ich bin ja immer eskortierfähig. Ich darf ja sowieso, jeder, der neben mir läuft, darf immer rein und raus, ohne aufgehalten zu werden. Genauso wie neben meinen Künstlern so. Und ich hatte die Chorleitung dabei. Und die Chorleitung hatte ihren Pass nicht um. Und dann sagt der Typ so, wo haben Sie denn Ihren Pass? Weil nur mit dem Dekolleté kommen Sie hier nicht rein. Der Typ musste gehen, sofort.
Ja, natürlich.
Und das Krasse ist, die Reaktion ja dann auch zu sehen, weil Aga, die Chorleitung, war wirklich auch so perplex von dieser Ansage. Die war einfach nur so, ja, ich hol den gleich. Und dann habe ich halt sofort gesagt, ey, entschuldigen Sie bitte, aber Sie suchen sich jetzt jemanden, der Ihre Position einnimmt und Sie gehen nach Hause. Sowas wird bei uns nicht geduldet. Das ist eine super sexistische Aussage. Bitte denken Sie mal drüber nach. Und die war wirklich, die hat mir am nächsten Tag nochmal geschrieben, so, ey, vielen, vielen Dank für diese Ansage, weil ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Ey, du gehst, ganz einfach. Genauso sofort. Wie, und deswegen voll geil, dass ich jetzt von dieser Hans-Geschichte weiß, wenn ich merke, dass Stagehands oder Leute, die irgendwie tagsüber in der Location arbeiten, irgendwelche Grauzonen T-Shirts anhaben, wo ich mir nicht sicher bin, die Leute müssen gehen. Dann müssen wir mit 3 Hands anstatt 5 klarkommen, wenn da 2 dabei sind.
Eigentlich wäre das eine total coole Idee, wenn es so etwas für die Branche geben würde. Ey, aber auf der anderen Seite hört sich das ein bisschen wie so ein Verpetzer-App an. Aber
nee, es ist ja eigentlich nur Informationen ziehen, wo man sich unsicher ist. Weißt du? Also eigentlich ist es ja einfach nur so, ich weiß gerade nicht, ob das irgendwie so Deutsche Front ist zum Beispiel so ein perfektes Beispiel. Das ist einfach so eine Grauzonenband, wo in meiner Welt sind die einfach, also der Osten rockt, wer sowas als Slogan hat, ist für mich auf jeden Fall patriotisch. Jetzt kann man irgendwie diskutieren, ob Patriotismus gleich irgendwie Nazi sein ist. Aber für mich ist das jetzt auf jeden Fall, es wird mir helfen in Zukunft, dass ich Hans fragen kann, Hans, was sagst du auf Streaming-Plattformen über diese Band?
Nee, Hans sagt nicht, Hans verpetzt.
Geil.
Hans sagt sich, Hans verpetzt.
Hans verpetzt mir mal, was die so machen.
Ja, aber ich musste gerade sofort an eine Situation denken, als wir mit Odwill letztes Jahr ein Festival gespielt hat und du, Daniel, mit dabei gewesen bist und Luna hat nach uns gespielt, glaube ich. Und die Künstlerin das, Luna.
Tolle Künstlerin.
Tolle Künstlerin.
Mega.
Weil so jung und schon so aufgeklärt und auch für eine queere Bewegung, für eine junge queere Bewegung halt einfach eine schöne Galionsfigur, die halt auch richtig gute Musik macht. Und ich glaube, du, obwohl du gar nicht arbeiten musstest, hingegangen bist, zum Security-Chef gesagt hast, glaube ich, weil irgendein Security halt irgendwie eine 88 oder sowas hinten.
Nee, das war nicht bei ihr, das war bei Großstadtgeflüster, wo ich dann auch gearbeitet habe. Bin ich irgendwann, ich glaube 20 Minuten vor Show, bin ich in den Bühnengraben, wollte wissen, ne, seid ihr alle da so ungefähr? Und dann gucke ich halt so und da hatte der eine Typ halt eine riesengroße schwarze Sonne auf seinem Arm. Mhm. Und ich so, okay, alles klar. Dann bin ich halt zum Seko-Chef hin. Ich so, ey, raus, instant, sofort. Ja, warum denn? Ich so, Alter, weil der eine schwarze Sonne auf dem Arm hat. Ja, was heißt das denn? Ich so, okay, so, Google
Sputnik
rausgeholt.
Spring Break, da hätten wir alle Sekos nach Hause schicken können.
Bestes Beispiel. Danke, dass du das sagst. Das
war
ganz,
so heavy.
Ganz, ganz schlimm. Und das war halt, das war eine Riesendiskussion, diesen Seko da rauszukriegen, dass ich dann zu Kieke gehen musste und zu Kieke sagen musste, ey, tu mir bitte einen Gefallen, ich schaff's gerade nicht. So, schmeißt diesen Typen halt raus. So, weil ganz ehrlich, wenn man eine Künstlerin auf die Bühne geht und den Typen da unten sieht, ist das Konzert vorbei. Ja. Die springt runter, haut ihm aufs Maul und dann ist die Schicht im Schacht. So. Ja. Das geht halt nicht. So, und Springberg habe ich halt auch wirklich nur Schlechtes gehört. Also wirklich durch die Bank weg.
Wo es eigentlich ein geiles Festival ist.
Nicht ums Festival, sondern wirklich nur Security-mäßig.
Ey, es ist das Lokale, wir können das ja nicht. Also es wäre ja auch Quatsch zu sagen, dass es nicht an der Lokalität des Festivals liegt. Also wir haben nun mal im Osten einfach ein größeres rechtsradikalen Problem, ganz einfach. Und natürlich sammeln sich viele in Jobs oder auch in Gefilden wie Boxclubs, Sportvereinen und dann eben Sicherheitsfirmen. Das ist klar, überall, wo man halt irgendwie eventuell auch Gewalt anwenden kann, ohne dass jemand dir sagt, du darfst es nicht, sondern du wirst schon einen Grund haben, weil du bist halt Security.
Aber dann ist halt eben einfach die große Frage, ich meine, wir haben halt Festivals, die halt auch sich wahrscheinlich auch das linksgrün versiffte gerne irgendwie auf das Banner schreiben möchten, aber dann Leute zu beschäftigen, die halt offensichtlich eine rassistische Veranlagung haben.
Das
ist ja
das Dienstleisterproblem, ne? Ja. Also du hast halt einfach als Veranstalterin nicht wirklich die Chance, komplett zu überprüfen, was für Leute auf deinem Festival unterwegs sind. Ey, das ist klar so, das wird immer ein Problem sein, aber ich glaube, wir entwickeln uns gerade in eine Richtung, wo in der Vorarbeit von Agenturen da ganz viel getan wird. Ja. Indem man irgendwie Security-Anweisungen schickt und wirklich darauf hinweist, die Sicherheitsfirma muss gewährleisten, dass da keine Leute, die nach Hause geschickt werden würden, da sind. Das ist aber bei Festivals einfach noch unmöglich.
Du bist ja mit deinen Boys unterwegs, die ja aus einer anderen Generation kommen und auch anders, glaube ich, aware sind als die Hip-Hop-Generation von vor 10 Jahren, will ich jetzt mal sagen. Nicht alle, aber ich würde jetzt einfach mal so blau, wie ich jetzt bin.
Ich glaube, grundsätzlich ist das so, ja.
Es ist so. Merkst du es auch an deinen Boys, mit denen du gerade unterwegs bist?
Nee, bei mir ist es tatsächlich total, also nicht andersrum, aber es gibt niemanden für mich, der mir gerade, was diese Awareness-Fragen so viel Raum bietet, wie die Antilopen-Gang zum Beispiel oder Danger Dan. Ne? Also das ist die Oldschool-Hip-Hop-Generation, aber die haben sich diese Aufgabe gegeben für ihr Leben, dass sie gegen Ungerechtigkeit kämpfen. Und bei denen lerne ich sehr viel. Die haben wesentlich mehr Aktivistisches im Leben gemacht als ich. Bei meinen jungen Leuten, und das finde ich ganz geil, ist, glaube ich, das Thema nicht mehr so krass. Also ich glaube, die sind einfach schon ein bisschen mehr sozialisiert damit, dass du als Schwarzer sofort was sagst, wenn du angegriffen wirst. Ich hatte mit BHZ eine Situation, wir sind im Zug gefahren zu irgendeiner Show, nur die Künstler, das Management und ich, die Crew war irgendwie mit dem Bus unterwegs und da war ein Schaffner, der tatsächlich einfach, also nicht nur rassistisch war, sondern wirklich einfach ein riesen Arschloch so. Entschuldigung. Wow, ja, genau, das passiert. Jetzt kommt es, fängt an, Reflexkotzen.
Ja, es kommt hoch.
Und bei BHZ sind ja auch zwei Schwarze dabei und er hat den einen dann irgendwie, wollte, ich glaube, das N-Wort ist sogar gefallen und dann haben wir alle gesagt, ey, sag mal, ob es nochmal geht, sind wirklich auch ausgerastet und dann hat er irgendwie gesagt, ja, wie soll ich dich denn sonst nennen, Nougat oder so. Also es war wirklich richtig crazy und ich habe sofort gemerkt, ich muss mich jetzt hier hinstellen als Bulldogge, weil das ist das, was ich mir irgendwie als Aufgabe gebe, aber ich musste das eigentlich gar nicht machen, dass ich dann noch so krass dazu geredet habe, war dann einfach nur wieder mein Empfinden, weil ich nicht finde, dass Betroffene sich wehren sollten, sondern wir sollten uns irgendwie vor sie stellen. Aber die beiden haben das super gelöst und haben sofort gesagt, das geht nicht klar und sogar mit einem aufklärenden Aspekt dahinter. Einfach so erklärt, ey, das können sie zu mir nicht sagen, das sagt man einfach nicht mehr, auch wenn sie damit aufgewachsen sind, aber das geht nicht, das und das. Und wundern sie sich nicht, wenn wir jetzt hier einfach im Ruheabteil, in dem wir eigentlich sind, nicht mehr ruhig sind. Vielleicht. Ja. So. Und ich glaube schon, dass das vor allem bei so Berliner Crews oder Crews, die in Berlin leben, ja auch einfach die multikulturelle Erfahrung viel mehr ist, ne, als jetzt irgendwie bei einer Gruppe mit aus Obertraubing in Bayern, die halt einfach in ihrem Leben gefühlt noch nie jemanden gesehen haben, der nicht deutsch aussieht, so. Und das, ich merke, da ist es einfach normal. Ich kann da einfach, wenn ich mich sexistisch beleidigt fühle, dann kann ich das sagen und keiner stellt es in Frage. Sonst wird sofort geglaubt. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das so pauschalisieren kann, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in einer älteren Generation ich da öfter erklären müsste und dann auch öfter mir anhören müsste, ja, aber das war ja nicht so gemeint. Und dann bin ich halt so, ja, okay, gut, tschüss.
Ja, okay. Gib mir noch einen Waldo.
Danke.
Ja, wo ist mein Waldo?
Danke, wo ist mein Waldo?
Wo ist mein Waldo?
So, wir haben die eine Stunde Grenze erreicht.
Oh nein.
Doch.
Oh nein.
Das hat sich angefühlt wie 5 Minuten.
Ist krass, ne?
Oder? Mhm. Bei uns geht die
Zeit. Ich heute aber auch.
Geht die Zeit ziemlich. Nee, wir haben auch einen wundervollen weiblichen Gast hier auf der Gästecouch.
Vielen Dank. Wir haben gerade drüber gesprochen, ob wir Gästin gut finden oder nicht. Ich finde, das kann man schon auch einfach mal besprechen, weil Gästin ist wirklich einfach ein Wort, mit dem man sich irgendwie noch nicht so anfreundet. Ich merke, ich benutze es, aber ich sage auch zu Gast. Warum sagen wir das so?
Das war bei mir gerade bei den Fragen bei Clownen. Es gibt wirklich Clown und Clownen. Und Clownen fühlt sich für mich aber irgendwie falsch an. Aber ich nehme es erstmal auf und sage, okay, ich sag's mal jetzt ein paar Mal. Und mal gucken, wie sich das entwickelt, ob sich das in meinem normalen Sprachgebrauch irgendwie festsetzen kann. Genau wie bei Gästen halt auch. Ja. Bei mir persönlich ist es, ich versuche so oft zu gendern, wie ich dran denke und wie es geht. Plus bei Gästen, da kommt da irgendwas hoch, der Lyriker in mir.
Ja, vielleicht
der
gibt's kommt dieses halt, Wort wirklich nicht.
Und deshalb sage ich lieber unser weiblicher Gast.
Ja,
oder wenn jemand, unser diverser Gast.
Ja, so. Ich bin weiblich.
Das ist toll.
Ich nehme dir kurz die Angst. Ich bin wirklich weiblich.
Ich nehme dir kurz die Angst.
Oh Gott sei Dank, die Schweißperlen standen bei mir noch hart auf der Stirn.
Das wäre so unangenehm jetzt. Das wäre richtig unangenehm. Meine Pronomen sind übrigens
so nach einer Stunde.
Dankeschön, dass Sie mich jetzt hier eineinhalb Stunden auflaufen lassen haben.
Gern geschehen.
Wir haben eine Setlist. Wir haben eine Setlist. Eine
Setlist?
Ja, genau, die wir auf jeden
Fall.
Soll
ich die noch ausdrucken? Wo wollt ihr die hingeklebt haben?
Auf deine mobile Bar, bitte. Wir haben eine Playlist, die heißt ich kann schon nicht mehr reden.
Astracolada heißt dein Podcast.
Ja, ich weiß, aber die Playlist hat anders. Daniel, ich wurde vom Waldo so angezündet, ich kann nicht mehr reden.
Astracolada Nachtasyl heißt unsere Playlist.
Was können die Leute damit?
Die können, unsere Gästinnen können sich da Songs drauf wünschen und wir auch.
Richtig. Und wenn man die hören will, wo gibt's die?
Bei Spotify.
Richtig. Danke.
Wow.
Ich krieg vom Prosecco immer so einen Zungendreher.
Ja, ich merke das.
Halbe Stunde.
Prosecco ist einfach der schönste Rausch.
Prosecco ist der schönste Rausch. Liebe aber auch.
Ja, Liebe ist auch ganz toll. Kennt euer Limit.
An Liebe und an Prosecco. So, Dani hat sich auf jeden Fall was ausgesucht.
Ja, habe ich. Habe ich für mich neu entdeckt, kannte ich nicht. Ist wahrscheinlich, wenn jetzt alle sagen, das kennst du nicht. Paula Carolina, sagt das jemand was?
Ja.
Großartig.
Die war schon in meiner Wohnung.
Ernsthaft. Großartig.
Was hat die großartige, denn da gemacht?
Großartige, ja, beim Ripperband-Festival hat die irgendeiner meiner, ach so, Mola, meine Künstlerin Mola hat ja. Paula Carolina mitgebracht. Und dann haben wir Prosecco zusammen getrunken.
Ey, großartige Künstlerin wünsche ich mir. Trophäe ist nicht der, also ist ein super Song, aber es gibt auch noch tausend andere gute Songs. Geht mal auf das Profil, das ist total großartig. Und meine Herzensband Sammer M haben einen neuen Song rausgebracht.
Oh.
Das Album kommt jetzt bald. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt auch. Crystallize wünsche ich mir noch auf die Playlist.
Und ich wünsche mir nur einen einfachen, sehr langen Elektrosong, der mich in tiefe Melancholie hineinstimmt. Und zwar ist es Ben Lucas Boysen. Boysen, damit auch jeder weiß, dass es ein Boy ist. Nocturne 4. Mm. Oder 4.
Nocturne 4. Okay.
Nie gehört, brauche ich nicht.
Oh, Daniel, Entschuldigung. hast du mal was Neues kennengelernt? Ich habe voll die tolle Künstlerin. Oh, schön, schön.
Da sind,
Hauke.
Da sind keine Lyrics drin, das wollen
ja,
wir nicht.
Ja, nee, ernsthaft, ich bin ja, bei Elektro raus, Alter. Da ist kein Gesang drin.
Wir gehen erstmal noch dieses Jahr schön in Wagenbau, bevor hier alles dicht gemacht wird.
Ja, aber erstmal muss ich Agnes auch noch Songs wünschen.
Ja, aber erstmal wünsche ich Agnes Songs.
Zwei darf ich mir
du
auch wünschen.
Du darfst uns Songs, die du wünschst.
Ich würde mir gerne den neuen Song, ich glaube, er heißt Unsere Stadt von Longus Mongus wünschen, einem meiner BHZ-Jungs, der ist rausgekommen, wir haben dazu letzte Woche ein Video gedreht und ich glaube, ich bin noch nie so betrunken in den Tourbus gestiegen, wie an diesem Abend. Und als zweites wünsche ich mir, das ist eine Nachtasyl, ne? Das ist Party eigentlich eher.
Das ist vollkommen egal, du kannst alles drauf tun.
Ich würde sehr, sehr gerne Krankenwagen von Marian reinpacken.
Oh ja, ja.
Tut mir leid, aber ich sag's jetzt auch nochmal offen. Ich bin einfach der größte Marian-Fan, den es gibt. Und ich bin so sauer,
besuchst
weil ich nicht auf seine Tourmanagerin bin, sondern näher Daniel mir gegenüber. Ich besuche euch auf Tour auf jeden Fall.
Ja, sehr schön.
Und dieser Song ist... Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass Marian die Kurve nicht mehr kriegt. Mhm. Die letzten Songs fand ich nicht so stark.
Ja.
Jetzt ist er wieder da.
Jetzt ist er wieder da.
Wirklich und großartiger Song. Aufgrund deiner Vergangenheit wünsche ich mir noch Party Safari vom Blumentopf.
Oh ja, geil. Oh ja, geil. Das finde ich. Und dann bitte auch nochmal den Song, den du in der Karaoke-Bar singen würdest.
Vanessa Carlton, 1000 Miles. Und,
bitte.
Und die Killerpilze, Ohne ja. Dich.
Ohne Dich.
Der muss
kann
rein.
Ich heute Nacht nicht sein.
das ist Münchner Freiheit.
Das ist Münchner Freiheit. Oder
aber es ist eigentlich
Biathlon.
Ein und dasselbe, ja.
Ja, oder ja. Biathlon-Frau, das kannst du ja aussuchen. Oh, die haben das gecovert.
Gut. Dann würde ich einfach sagen, es war heute sehr viel Universal am Start. Für alle
Universal-Hörer.
Wir müssen die ja wieder, ne?
Hey, das können ohne uns Indies nicht mehr überleben.
Nee, kein Stück.
Ihr werdet doch sehen, wenn die künstliche Intelligenz euch bekommt, dann bekommt sie euch richtig.
Der Künstler, den wir da uns jetzt heranzüchten werden.
Alter, der wird alles sprengen.
MC
Bottrop. Lass mal nicht zu Universal gehen, lass mal lieber mit Sony arbeiten.
Ja, finde ich auch.
Oder Warner. Nee. Ja.
Nee, Sony.
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 Ich dachte, wir gehen irgendwie zu Pop-Up Records.
Ey, wir gehen
oder
zu Audiolied.
So. Ja, genau, wir gehen zu Audiolied. Da haben wir direkt auch das richtige politische Statement. Ja,
richtig, wir sind doch bei Audiolied.
Aber das kann nicht sein, weil die Texte werden sexistisch werden, weil machen ja die erfolgreichsten deutschen Rapper zusammen zu einem neuen.
Aber gegen Männer. Sexistisch gegen Männer.
Okay, dann wird's eine Künstlerin.
Ja, dann wird's eine Künstlerin.
Ja, gut.
Wir machen einfach die neuen Sixten.
Ihr beide seid die neuen Sixten.
Oh mein Gott, wie gut wäre das denn?
Die Sixten aus Bottrop.
Die Sixten aus Bottrop. Sind wir beide auf der Bühne und singen Fotzen im Club.
Da verschlucke ich mich gleich.
So, das waren auf jeden Fall viele alte Menschengeräusche. Und wir hören uns definitiv nächste Woche wieder. Ihr werdet wahrscheinlich erstmal perplex sein, weil Daniel und ich arbeiten vor. Das heißt, wir nehmen heute am Montag einen Podcast auf, wir nehmen Dienstag einen Podcast auf und wir nehmen am Mittwoch einen Podcast auf und alles hintereinander. Und das kommt dann in den nächsten 3 Wochen, damit Daniel und Hauke erstmal ein bisschen Urlaub haben, weil Daniel dann im März auf Tour geht. Was wir dann machen, wissen wir noch nicht, aber wir werden alle Wo ist Waldo suchen. Also, ihr lieben HörerInnen, trinkt Waldo, geht zur Security und seid bessere Security als alle Securities auf dieser Welt. Ja. Und wenn ihr Daniel Hüttmann seht, klappt ein, denn er ist ein Mann für gewisse Stunden.
Ist das so?